House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Es ist halt einfach wichtig, für jedermann zu prüfen, ob das quasi echt ist, also unverfälscht, das Dokument. Ich kippe es immer in so einen Akronymfinder rein, den Titel, und dann
Da gibt's Software für.
Ja, es gibt Web-Applikationen, die machen das für einen. Und jetzt zu deiner Frage, wie langweilig ist das? Also es ist extremst langweilig. Nein.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity-Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg in Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen über ihre Arbeit und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Oliver Küch, ich bin PR-Mitarbeiter am Fraunhofer SET und leite den Digital Hub für Cybersecurity am Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene. Und mit mir im Studio sind zwei Personen. Das eine ist meine Mitkommentatorin und Mitsprecherin, die Anna Spiegel. Hallo Anna.
Hallo Oliver. Ja, ich bin Anna Spiegel, ich bin im Marketing am Fraunhofer SET in Darmstadt. Wir haben heute einen Gast, den Waldemar Berchtold, der ist auch am SET und zwar seit 2011. Er ist Experte für Multimedia-Sicherheit, hat sich mit digitalen Wasserzeichentechnologien beschäftigt. Das sind so digitale Markierungen von Medien, dass die unverwechselbar sind, nicht kopiert werden können. Zum Beispiel Videospiele, Bilder, sowas in der Richtung. Und Waldemar hat kürzlich promoviert über Authentizitätsnachweise bei Multimedia-Daten. Und er hat den JEP-Code entwickelt. Das ist ein bunter Barcode. Und privat schraubt er gerne an alten Autos. Hallo Waldemar. Habe ich was vergessen? Habe ich was falsch gesagt?
Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Nee, es passt soweit. Danke.
Okay, prima.
Ja, wir freuen uns, dich da zu haben mit dem Barcode. Das ist ja heute so das grobe Thema. Für uns ein ganz aktuelles Thema, weil der jetzt in eine neue Entwicklungsstufe geht. Da kommen wir ja gleich zu. Zunächst wollen wir aber dich ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen haben wir so ein paar kleine Fragen vorbereitet. Mhm. Das sind so Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Genau. Fangen wir ganz harmlos an. Ich mache das ein bisschen schneller und du sagst einfach das Entweder oder das Oder. Also, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Waldemar oder Waldi?
Waldi.
Linux oder Windows?
Windows.
Signal oder WhatsApp?
Signal.
Deezer oder Spotify?
Spotify.
Online-Banking oder Apple Pay?
Online-Banking.
PayPal oder Kreditkarte?
PayPal.
Deutschlandkarte oder Payback?
Weder noch.
Star Wars oder Enterprise?
Weder noch.
Okay, Yoda oder Chewbacca?
Weder noch.
Doppelkopf oder Skat?
Weder noch.
Niemann oder Carlsen?
Weder noch.
Okay, dann müssen wir uns das einfallen lassen fürs nächste Mal. Dankeschön, erstmal bis hierhin. Ja, Waldi, jetzt haben wir dich so ein bisschen kennengelernt. Gehen wir mal zum Thema JEP-Code. Was ist das eigentlich?
Ein JEP-Code ist ein Barcode, wie man ihn bei Schwarz-Weiß-Kurs schon kennt. Nur, dass er eben in Farbe die Daten encodiert oder trägt und dass er noch viel flexibler ist in der Form, als wir die Schwarz-Weiß-Codes kennen. Und der große Vorteil ist eben, dass er eine ganz hohe Datenkapazität hat. Also das heißt, er kann sehr viele Informationen auf der gleichen Fläche verglichen zu Schwarz-Weiß-Codes tragen. Das bedeutet neue Anwendungsmöglichkeiten.
Für die, die sowas noch nicht gesehen haben, sieht so ein bisschen aus wie das Testbild im alten Fernsehen.
Genau, so könnte man es auch sehen, ja.
Und Vorteil ist eben, dass es wirklich auf kleinem Raum relativ viel Daten untergebracht werden können.
Genau.
Woher kommt denn jetzt der Name JEP-Code?
Ja, der kommt aus diesem Wald von unterschiedlichen Namen für unterschiedliche Barcodes. Also wenn man, ich glaube, jemanden fragen würde, so ging es mir am Anfang auch, wie viele Barcodes gibt, dann wird man wahrscheinlich so 3-4 Barcodes aufzählen können und das ist dann schon eher viel. Aber tatsächlich gibt es ja den Ultracode, Gigacode, High Capacity Color Barcode und you name it. Dann haben wir halt eben uns überlegen sollen, wie nennen wir das Kind und kamen dann einfach auf die Idee und sagten, das ist einfach nur ein neuer Barcode. Und dann kam so dieses Just Another Barcode. oder auch andere würden sagen, yet another Barcode. Und da kam dann eben von jedem Wort der Anfangsbuchstabe, und das ist, ergibt dann dieses JAB-Code, was dann die Geburtsstunde vom JAB-Code eben war.
Ja, und die Anfangsbuchstaben zu nehmen, das ist ja in Forscherkreisen quasi so ein Hobby. Gibt es da irgendwo, ist das ein Sport? Weil wir hatten schon alles Mögliche. Wir hatten Prosecco, ich glaube, deine Abteilung hat jetzt ein neues Projekt, Malefiz, Haselnuss. Also wir hatten schon sehr, sehr viel von griechischen Göttern abgeleitete Dinge. Muss das sein?
Tja, das ist immer die gute Frage. Wir könnten natürlich auch immer den ausgesprochenen Titel nehmen und dann würden wir halt für jedes Projekt irgendwie eine halbe Minute brauchen, bis man den Titel runtergebetet hat. Und ja, typischerweise nimmt man dann, ich sag mal, ich kippe es immer in so einen Akronymfinder rein, den Titel. Und dann
Da gibt's Software für.
Ja, es gibt Web-Applikationen, die machen das für einen. Und dann spuckt er dir irgendwie so 50 Vorschläge. Und dann manchmal findet man eins, was passt. Oder man wird kreativ und kombiniert mehrere zusammen und kommt dann auf irgendwelche Dinge, die es ja im echten Leben auch gab. Und eine gewisse Verbindung auch zum Projekt haben. Ja, wo man sagt, okay, das
noch so eine andere mentale Brücke dann.
Genau, das steht für irgendwas, was dann einem auch sozusagen den Zugang zu der Welt nach draußen quasi eröffnet, dass man da auch so einen leichten Einstieg bekommt.
Den Link zu dem Generator musst du uns mal geben.
Wollte ich gerade sagen, das brauchen wir auch für die Shownotes. Und der JAB-Code, der war ja eigentlich eine Auftragsentwicklung für das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Wie haben die den Namen aufgenommen? Also der ist ja sehr lapidar formuliert, sag ich mal.
Die haben uns da sehr viele Freiheiten gegeben, sowohl in der Entwicklung als auch dann in der Namensgebung. Und die haben das einfach so stehen lassen, weil es fragt jetzt auch nicht jeder, ob das so sinnvoll ist, den Namen so zu vergeben oder einen anderen Namen. Ein Schmunzler, und von daher kommt es immer ganz gut an.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, nur noch mal zur Erläuterung, ist die Behörde, die dem Innenministerium nachgelagert ist. Die Behörde kümmert sich um alles rund um die IT-Sicherheit. Die geben zum Beispiel Empfehlungen an die BürgerInnen heraus, was zu beachten ist, wenn neue Phishing-Mails zum Beispiel in Umlauf sind oder Betrugsversuche. Oder sie kümmern sich eben auch um IT-Sicherheitsempfehlungen, den IT-Grundschutz für Kommunen und Unternehmen. Wie kam es denn zu dem Projekt? Ist das BSI auf euch zugekommen oder hattet ihr die Idee?
Das BSI hatte eine Ausschreibung zu einer Entwicklung von einem Barcode, der eine höhere Datendichte hat. Und die Ausschreibung haben wir gesehen und uns da ein bisschen Gedanken dazu gemacht und hatten dann Ideen, wie man so das Projekt angehen könnte. Und darauf haben wir uns dann sozusagen beworben, also ein Angebot abgegeben und die entsprechend gewonnen, die Ausschreibung, und damit hat das Projekt dann gestartet.
Jetzt hast du ja gesagt, es gab schon vorher andere bunte Barcodes auch, Ultra, High, irgendwas. Was ist jetzt eigentlich die besondere Idee gewesen beim JAB-Code?
Ja, das
also bunt allein kann es ja nicht gewesen sein. Ne?
Genau, das BSI hatte das Bedürfnis, hoheitliche Dokumente abzusichern, und dazu haben sie sich halt umgeschaut, was gibt es, und sind dann eher bei den Schwarz-Weiß-Codes hängen geblieben und haben halt schnell gemerkt, wenn die ihre hoheitlichen Dokumente absichern möchten.
Entschuldigung, hoheitliche Dokumente, sind das Ausweise oder was gehört dazu?
Zu hoheitlichen Dokumenten gehört Sozialversicherungsausweis, Visa-Sticker, dann der Personalausweis, der Reisepass, alles, was das Land Deutschland, also die Bundesregierung im Allgemeinen ausgibt an die Bürger. Mhm. Genau, die sollten abgesichert werden. Damals der Ankunftsnachweis, der auch hier ausgegeben wird von der Regierung. Und da hat man sich halt die Frage gestellt, wie kriegt man das halt vernünftig hin, so dass man ihn eben nicht einfach kopieren kann und nicht einen beliebigen Namen drauf schreiben kann, nicht ein beliebiges Bild reinkleben kann, etc. Und hat schnell gemerkt, okay, wenn man so eine Sicherheitsanwendung durchführen möchte, ist man da sehr schnell limitiert. Mhm. Und entweder man reduziert die Datenmenge oder man nutzt kleinere Schlüssellängen und so weiter. Das heißt, mit kryptografischen Verfahren macht man sozusagen Einschränkungen, was er eben in der Sicherheit sozusagen Auswirkungen hat, also geringere Sicherheit.
Das heißt also, von Anfang an gab es aber die Idee, wirklich damit eine Sicherheit, eine Fälschungssicherheit, eine Authentizität irgendwie zu versehen und das damit zu kombinieren. Es ging nicht nur darum, große Inhalte reinzupacken, sondern es war gleich mit einem Dokumentenanwendungsszenario verbunden.
Genau, und damit ist es direkt in die kommt die Verbindung zustande, dass man eben eine hohe Datenkapazität braucht bei dieser Anwendung. Mhm. Und das war dann der Grund, warum man sich überlegt hat, ja, wie kriegt man das hin, eine größere Kapazität schaffen.
Okay. Wie viel passt denn da eigentlich rein in so einen JAP-Code?
Der JAP-Code ist sehr variabel. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben sehr viele Freiheitsgrade dem JAP-Code gegeben. Und damit kann man es nicht genau beziffern, denn man kann ihn gut skalieren, also aneinander kleben sozusagen die einzelnen, wenn man sich so vorstellt, die einzelnen Quadrate aneinander docken. Und damit ist nur noch das Limit von dem Aufnahmegerät. Also welche Auflösung hat das Aufnahmegerät oder die typischen Aufnahmegeräte in dieser Applikation. Und das limitiert sozusagen die Größe. Aber wenn man jetzt nur einen einzigen JAP-Code anschaut, wo keine Module dran gedockt sind, kann man 60.000 Bit unterbringen. Das ist schon mal eine ganze Ordnung. Also man merkt hier, wir reden von Bit, wir reden nicht von Zehn oder Hunderten von Kilobytes, die man da unterkriegt. Also das ist schon noch sehr limitierend. Aber
auf welcher Größe? Also oder andersrum gefragt, wenn ich einen Megabyte unterbringen möchte, wie groß muss der Barcode sein?
Das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich, wenn man es mit den heutigen Aufnahmegeräten realisieren möchte, ist es halt unheimlich schwierig, das unterzukriegen, weil die Smartphones, das ist ja der JAP-Code soll ja mit dem Smartphone lesbar sein, das war ja die Idee, wird man das wahrscheinlich gar nicht hinkriegen, weil die Auflösung von den Kameras das gar nicht hergibt.
Mhm. Okay. Wie kann ich denn jetzt einen JAP-Code kodieren oder auch dekodieren? Also wieder entschlüsseln die Information, die da drin steckt. Wie funktioniert das?
Was wir gemacht haben, ist auf eine Web-Applikation, also das heißt, man kann jetzt jabcode.org ansurfen als Nutzer und kann dort sagen, ich möchte einen JAP-Code erzeugen. Dann klickt man auf Create und gibt seine Daten eben in das vorgesehene Feld ein und darf sich dann, wenn man möchte, auch so die ganzen Features, die wir dem JAP-Code mitgegeben haben, an den rumspielen oder man lässt einfach alles in Standardeinstellung und klickt einmal Create und dann ist der JAP-Code da. Und genauso geht das mit dem Lesen. Man kann mit dem Handy oder mit dem Desktop eben JAP-Code.org wieder ansurfen, klickt dort auf Scan, dann wird man gefragt, ob man den Zugriff auf die Kamera erlaubt. Dann liest man den Barcode, der wird von JAP-Code.org lokal, das muss man auch sagen, wenn man immer an so eine Web-App denkt, denkt man, das wird an einen Server irgendwie geschickt. Das ist da nicht der Fall. Also man liest es lokal auf seinem Endgerät dann eben entsprechend aus und kriegt dann die Nachricht angezeigt.
Also das heißt, ich kann das mit jedem Drucker ausdrucken und auch mit jedem handelsüblichen Smartphone eigentlich wieder dekodieren. Brauche ich dazu zum Dekodieren vor allem auf dem Smartphone, brauche ich dazu die App irgendwie oder?
Genau, erstmal zu den Geräten. Mit jedem Farbdrucker, handelsüblichen Farbdrucker, ist es druckbar. Schwarz-Weiß geht es nicht. Und man kann es mit jedem Smartphone lesen, wenn man auf JAP-Code.org geht. Braucht nicht unbedingt die App. Die macht es halt einfach ein bisschen bequemer, würde ich sagen.
Du hattest ja vorhin erwähnt, dass man beim JAP-Code auch was einstellen kann, unter anderem die Formen. Also, dass man da ein L draus machen kann oder so ein viereckiges O. War das auch vom Auftraggeber, vom BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wollten die das haben oder war das eine Idee von euch, einfach so eine kreative Spielerei?
Es war tatsächlich eine Vorgabe vom BSI, dass man in der Form nicht mehr ganz so eingeschränkt ist wie die aktuellen Barcodes, die bis 2016 rum eigentlich nur quadratische Formen zugelassen haben und keine rechteckigen Formen, geschweige denn ein L, ein O oder ein S. Wie gesagt, das ist die Vorgabe und wir haben uns dann überlegt, was können wir draus machen und so kamen entsprechend die Formen zustande, die uns erlauben, zu einem, wir nennen das ein Primärsymbol, ganz viele Sekundärsymbole dran zu docken. Das heißt, wenn man einmal ein Symbol erzeugt hat, wird oben, unten, rechts, links weiteres Symbol eben angedockt und das kann man sozusagen in Anführungsstrich unendlich weit, nicht ganz unendlich weit, aber das kann man beliebig oft fortführen, so dass man dann halt ein sehr, sehr ganz großen oder eine tolle Form bekommt oder wie auch immer.
Ja, wir machen natürlich am besten ein Beispiel vom JabCode auch mal ein bisschen in die Shownotes oder ansonsten könnt ihr auch gerne auf der Internetseite bei uns mal schauen, da einfach mal schauen, was sich damit so machen lässt. Ihr könnt das auch ausprobieren. Mhm. Wo wird es denn heute schon genutzt?
Wir haben nicht den Überblick über jede Nutzung, das muss man ganz klar sagen, weil wir das Open Source gestellt hatten. Das war auch eine Vorgabe vom BSI. Da ist es so, dass man ja entsprechend Steuergelder nutzt und die Idee ist, wenn man auf Steuergeldern sozusagen eine Entwicklung durchführt, dass man die dann auch der breiten Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung stellt. Und das haben wir dann auch getan. Das heißt, den JabCode findet man auch zum Beispiel auf GitHub. Dort kann ihn jeder runterladen, kann beliebig bei sich einsetzen. Was wir halt immer wieder mitkriegen, ist bei Anfragen, wenn wir dann zum Beispiel jemand fragt, ich möchte das in dieser Applikation nutzen und ich habe gehört, den JabCode gibt es dann auch mit 256 Farben und damit kann ich ja noch eine höhere Datendichte erzeugen. Könnt ihr das irgendwie für mich entwickeln oder was muss ich da tun und so weiter? Und dann kriegt man eben auf Nachfrage mit, wo es eingesetzt wird oder wo die Idee ist, dass es eingesetzt wird. Daher kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, wo überall es eingesetzt wird. Aber was wir tun, ist im Bereich der Dokumentensicherheit, nicht nur, wie es BSI das vorhatte und auch jetzt noch immer vorhat bei hoheitlichen Dokumenten, sondern wir gehen jetzt hin und sagen, das auf beliebig weitere Dokumente auszubreiten und der breiten Öffentlichkeit auch zur Verfügung zu stellen.
Mhm. Ja, ich glaube, die Anna hat einen Verwendungszweck gefunden, der mir jetzt nicht so gleich ins Auge gesprungen ist.
Ach so, ja, das hatte ich über Twitter mitbekommen. Es gibt eine Seite, die heißt Informationsethik und da wird so ein bisschen über, also IT in der Kunst sozusagen, das ist so das Thema der Seite, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und da gibt es ein Gedichtband, die Astronautin, und da sind Gedichte als JabCode abgebildet. Das sind längere Gedichte, größere Datendichte. Mhm. Und ja, das ist schön. Das ist einfach, du hast die Überschrift, das weiß ich, die der goldene Mond oder Kepler 21 oder so, einfach der Titel, dass man den mit menschlichem Auge lesen kann und darunter ist halt so ein riesiger JabCode. Also es scheint wirklich ein längeres Gedicht zu sein. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich schicke dir mal den Link. Wir tun es auch in die Shownotes. Also das ist sehr, sehr schön.
Ja, es freut uns natürlich. Es gibt immer mehr und mehr Anwendungen.
Aber privat nutzt du das nicht?
Zu Spielereien nutzt sich das natürlich mal auf die Geburts-, also zur Gratulation auf eine Karte, so Glückwünsche zum Geburtstag oder Hochzeit. Habe ich schon mal gemacht, wenn es ein Techie ist. Ansonsten natürlich ist es ja befremdlich, wenn man nicht den JabCode kennt und dann sowas da sieht. Zur Geburt meiner letzten Tochter habe ich eine Grußkarte auch mit JabCodes gefüllt bekommen. Ja, genau, das sind so Kleinigkeiten, die man damit als kleiner Gag quasi macht.
Mhm. Hast du den JabCode eigentlich schon mal privat benutzt?
Ja, ich benutze ihn tatsächlich regelmäßig für kleine Botschaften an meine Familie. Räum dein Zimmer auf, Jan, zum Beispiel, habe ich mal geschrieben, weil mein Sohn wissen wollte, was ich eigentlich so mache auf der Arbeit den ganzen Tag. Ich sitze ja zu Hause rum im Homeoffice und sitze den ganzen Tag vor dem Computer. Er stellt sich das ultra langweilig vor. Und dann habe ich immer den bunten Barcode gezeigt und das fand er dann schon interessanter. Und als ich den dann dekodiert habe auf der JabCode.org-Seite, stand dann halt eine Botschaft an ihn und er fand es witzig.
Ja. Ist es auch. Und sieht gut aus. Ich könnte es mir auch auf ein T-Shirt vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. In einer lustigen Form.
Ja, mal gucken. Vielleicht demnächst bei uns.
Der Nerdfaktor.
Jetzt war der JabCode ursprünglich gedacht, glaube ich, als DIN-Norm eigentlich. Oder ist zumindest da mit der Idee losgelaufen. Ist jetzt aber eine ISO-Norm tatsächlich geworden. Also global galaktisch verankert. Normung. Wie langweilig ist das eigentlich wirklich?
Vielleicht eine Korrektur. Wir sind losgelaufen mit dem Wunsch, einen ISO-Standard also den JabCode als ISO-Standard zu etablieren. Und da sind wir relativ früh an einer Hürde gescheitert oder glaubten gescheitert zu sein und haben dann umgeschwungen und sagten, na, dann machen wir halt eine DIN-Norm. Und hat sich dann herausgestellt, dass wir gar nicht an dieser Hürde gescheitert sind. Mhm. Und dann wurde uns irgendwann mitgeteilt, das braucht ihr gar nicht, weil ihr habt ja quasi alle Vorgaben erfüllt, weil man das ja so und so interpretieren muss. Und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir mit der ISO weiter. Also so war quasi die Story. Und jetzt zu deiner Frage, wie langweilig ist das? Also es ist extremst langweilig. Nein.
Ja, Anna und ich haben uns das im Vorfeld so gedanklich mal durchgespielt, ob es dann wirklich so, ich sag mal eher so große sachliche Debatten gibt, wo man dann sagt, ja, in Fußnote 35, ne, Abschnitt D, Unterabsatz E, da müssen wir noch einen Punkt ergänzen. Oder ob das dann auch richtig hitzige Debatten gibt, wo dann auch richtungsweisend.
Ja, also es gibt beides. Für mich war das am Anfang sehr interessant. Ich habe das ungefähr vor 5 Jahren angefangen und ich saß da am Anfang drin und dachte mir, kann doch nicht deren Ernst sein. Die haben die ganze Zeit von ISO bla bla bla, ISO 15415, da haben wir das und in ISO 15423 ist das aber und dort wird es aber schon geregelt in der anderen ISO und in der DIN-Norm bla, haben wir das so. Und also die haben quasi mit ihren ganzen Ziffern um sich geworfen. Ich war immer schnell am Rechner und habe nur gesucht, um zu verstehen, was sind das für ISO und DIN-Normen, was ist deren Inhalt, weil ich sie zum ersten Mal gehört habe oder beziehungsweise einfach nicht wusste, welche Ziffer zu der entsprechenden Norm gehören. Und dort hat man quasi dieses verrückte Hin und Her diskutieren erlebt über irgendwelche Teile, die schon abgedeckt sind oder nicht abgedeckt sind und was man dann alles noch berücksichtigen müsste also wenn ein Jobcode ein ISO-Standard werden sollte, weil was fehlt da noch sozusagen an Anhängen und etc. Und während der ISO-Standardisierung gab es natürlich auch solche Phasen, wo wir hitzige Debatten hatten und da.
Ganz kurze Grundsatzfrage nochmal, weil du es vorhin auch schon gesagt hast. Also die DIN-Normen werden ja vom Deutschen Institut für Normung rausgegeben, die ISO-Normen vom International Organization for Standards und irgendwas. Ne? Gibt es eigentlich noch einen Unterschied zwischen Normung und Standardisierung oder ist das eigentlich synonym? Du hast vorhin ja unterschieden.
Wir im deutschen Sprachgebrauch unterscheiden das einmal sprachlich. Andererseits ist es so, dass die nationalen Normen eben national gelten. Da muss sich kein anderes Land dran halten. Und die sind typischerweise auch in Deutsch, wenn es jetzt in eine DIN-Norm ist. Und bei der ISO-Standardisierung ist typischerweise die Sprache Englisch. Und dort ist es eben international anerkannt. Das heißt, auch die Arbeit in internationalen Gremien führt dazu, dass alle Länder sozusagen mitarbeiten und auf einen Konsens kommen. Und das ist so der ganz große Unterschied. Einmal international anerkannt, einmal national anerkannt. Die Unterschiede zwischen DIN und ISO.
Ja, jetzt bist du scheinbar schon ein ISO-Profi.
Ungefähr, ja.
Genau. Hast du eine Lieblings-ISO-Norm, irgendwas?
Na klar, die ISO 23634.
Abgesehen vom Chefcode. Hast du noch eine andere vielleicht?
Nein, also ich habe an vielen mitgearbeitet. Das ist ja, wie ich vorhin sagte, so ein bisschen geben und nehmen. Man muss immer.
Aber es hört sich auch echt nerdy an. Muss man da Nerd zu sein?
Was ist die Definition von Nerd?
Ja, gebe ich gleich weiter. Ja. Bist du ein Nerd? Du kannst das selbst definieren.
Nein, ich bin kein Nerd. Ein Nerd hat ja zum einen zwei Komponenten, von der Definition zumindest her. Die eine Komponente ist, dass man halt sozusagen eine Art Freak ist in seiner Geschichte. Also jemand, der sehr tief in einer Thematik steckt.
Jemand, der eine Lieblings-ISO-Norm hat.
Zum Beispiel, ja. Aber der zweite Teil von der Nerd-Definition sagt ja auch, dass man quasi soziale Schwächen hat. Und ich glaube nicht, ihr könnt es ja zumindest anders sehen, dass ich glaube nicht, dass ich soziale Schwächen habe. Und ich glaube, dass die meisten oder das Klischee ist ja eigentlich, dass man nur den ersten Teil der Definition sozusagen im Kopf hat, wenn man an Nerd denkt. Und genau, deswegen nochmal an euch, was versteht ihr unter Nerd?
Ja, die Definition, oder? Da bist du bei uns richtig. Wir sind im House of Nerds, so heißt ja der Podcast.
Genau.
Und wir lieben Nerds. Wir lieben sie einfach, weil sie sich einfach super gut auskennen mit einer Sache und wir die fragen können bis, keine Ahnung, es gibt kein Ende. Also wir können die einfach ewig fragen und es gibt immer Infos, kommt immer was Neues bei rum. Und deshalb sind Oliver und ich sehr große Fans von Nerds und wir sehen dieses abwertende, freakige, soziale, diese Komponente von dem Wort sehen wir nicht.
Das Quiz im House of Nerds.
Ja, dazu testen wir jetzt gleich mal dein Expertenwissen. Wir haben hier so einen kleinen Micro-Quiz vorbereitet. Seit wann ist Deutschland eigentlich Mitglied in der ISO?
Gute Frage, nächste Frage.
Ja, weiter sagen geht nicht, schätz mal.
Ich würde sagen, wahrscheinlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Gut, weiter.
Irgendwie so 48, 50.
51, sehr gut. 51, sehr gut, ja. Sehr gut angenähert. Wann gab es die erste DIN-Norm? Die erste DIN-Norm.
Die erste DIN-Norm. Ja, das sind natürlich so Fragen, die.
Ja, dann kannst du dein Nerdtum da noch ausbauen. Also
die sucht man jetzt nicht unbedingt.
Genau, das war 1918, das ist die DIN 1. Die ist inzwischen die DIN 22339 und beschäftigt sich mit den Maßen von ungehärteten Kegelstiften. Ich habe keine Ahnung, was ungehärtete Kegelstifte sind, aber es hört sich jetzt nicht überwiegend oder übermäßig spannend an.
Es hört sich auch nicht so an, als hätten wir es jeden Tag brauchen. Aber es gibt vielleicht Leute, die...
Vielleicht ist es ein Bleistift, ich weiß es nicht.
Ich habe auch gerade überlegt.
Ja. Wie lange hat der Prozess jetzt eigentlich gedauert?
Also von
der ersten Einreichung bis zum, als ihr dann quasi zum Standard, weltweiten Standard geworden seid.
Wir haben 2016 ziemlich genau zum Jahresende den JAP-Code fertig entwickelt gehabt und ich glaube Q2 oder Q3 2017 mit der Standardisierung begonnen. Mhm. Und in 2018, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, haben wir dann den offiziellen Prozess gestartet und der läuft dann 36 oder 48 Monate, das wählt man sozusagen. Und dann hat man eben die Möglichkeit, noch kleine Änderungen oder nicht nur kleine, sondern Änderungen im Allgemeinen hinzuzufügen, was bei uns eben teilweise auch etwas größere Änderungen waren.
Jetzt haben wir dich hier im Studio, aber ich nehme an, du hast es nicht ganz allein gemacht.
Genau, wir haben es zu zweit entwickelt und das Entwickeln bedeutet auch erstmal die Recherche, was gibt es für Codes, was ich schon vorhin gesagt habe bezüglich dem Namen, welche Vor- und Nachteile haben die, welche Anforderungen müssen erfüllt werden, wie kann man diese Anforderungen erfüllen etc. Das alles quasi dieser Grobentwurf, das war so einer der ersten Schritte, die wir durchgeführt haben. Und das ist der Mojin Liu, mein Kollege, mit dem ich das Projekt durchgeführt habe. Und wir sind so die beiden Hauptentwickler davon.
Wir würden jetzt zu dem Nachfolgeprojekt gerne kommen. Das nennt sich DocSeal. Das haben wir jetzt zum Zeitpunkt, wenn der Podcast gesendet sein wird, dann auch schon auf einer Messe vorgestellt, eine Pressemitteilung dazu rausgegeben. Was ist das?
DocSeal ist das Ergebnis von einer eigenen Idee, die eben darauf beruht, wenn das BSI sozusagen das auf hoheitlichen Dokumenten machen möchte, ist es eventuell sinnvoll, für alle Dokumente nutzen zu können. Was ich damit meine ist, Dokumentensicherheit im Sinne von jedes Dokument, was ich irgendwie in der Hand halte, also ausgedruckt, zu prüfen, ist es tatsächlich von dieser Person oder dieser Institution, die es im ersten Moment den Anschein erweckt, von der es zu kommen scheint. Und zum anderen die Echtheit, also sind keine Buchstaben in diesem Dokument irgendwie...
Oder Zahlen.
Also alles Menschenlesbare irgendwie durch einen Angreifer, also durch jemand Fremdes entstanden oder wirklich von der ausgebenden Institution. Und das mittlerweile wird ja alles per E-Mail verschickt und da tritt es dann wesentlich häufiger auf und die Hürde ist wesentlich geringer für Angreifer, da Änderungen vorzunehmen. Und,
ja, vor allem, weil sie das auch automatisiert tun können. Ne?
Genau.
Also wenn das auf einem Server läuft, dann kann ich da die entsprechenden Dokumente aufmachen, die Kontoinformationen einfach durch irgendein Programm ersetzen lassen und dann sind alle Immobiliendeals demnächst auf mein Konto umgeleitet.
Genau, also solche Szenarien gibt es immer wieder.
Und Doxil setzt da an, ne? An diesem
genau, und Doxil war dann eben die Überlegung für jedes Dokument, was im digitalen Raum lebt, also das bedeutet, irgendwie digital ausgestellt wird und auch ausgedruckt werden können sollte, das abzusichern. Und zwar, wie gesagt, dass es wirklich keine Veränderung stattgefunden hat und dass zum anderen wirklich der Ausstellende das ist, als der sie sich ausgibt. Und
also was, ein Beispiel, was es mir gleich deutlich gemacht hat, sind die Universitätszeugnisse. Ne? Also man bewirbt sich global mit seinem Uni-Zeugnis und wenn ich jetzt auch bei Bewerbungen kriegt man die Zeugnisse und dann habe ich irgendwie ein Zeugnis von der Universität in Santiago de Chile und ich habe keine Ahnung, ob das der Originalbriefkopf ist oder nicht und ob die Noten stimmen, weiß ich dann schon gar nicht.
Genau. Und da setzen wir mit Doxil an und sagen, okay, das alles sind mögliche Anwendungsszenarien und da ist es halt einfach wichtig, für jedermann zu prüfen, ob das quasi echt ist, also unverfälscht das Dokument. Und das ist so die Herausforderung, was es so auf dem Markt einfach nicht gibt, dass ich, egal welches Dokument ich hernehme, also ich ganz schnell, egal wie es aussieht, ist eben Doxil kann mit allen Layouts sozusagen umgehen und am Schluss präsentiert es dir ein abgesichertes Dokument und vor allem das ist nicht irgendwo in der Datenbank abgelegt. Und das ist halt nochmal der zweite, finde ich, wichtiger Aspekt, wo man auch ganz klar sagen muss, zu DocuSign heben wir uns da ab, dass egal, was der Inhalt ist, wir pumpen das Dokument nicht irgendwie in eine Cloud oder in eine Datenbank.
Also DocuSign muss man vielleicht noch erläutern, das ist eine Dokumentenlösung von einem namhaften internationalen Hersteller. Das nur der Erläuterung halber, genau.
Genau, mit dem man Dokumente signieren kann. Genau. Von der Idee her verfolgen wir den gleichen Ansatz.
Ja, also aber ohne die zentrale Datenbank, glaube
genau.
ich. Und das ist total spannend, weil sowohl die Uni, also ich sag mal, die braucht nicht Zugang auf einen zentralen Datenspeicher bei der Ausstellung. Man muss das nirgendwo registrieren in irgendeiner Form. Ne? Man ist als Aussteller total autonom. Und auf der anderen Seite kann ich auch mit dem Smartphone irgendwo im Urwald oder auf hoher See mir noch das Kapitänspatent fälschungssicher, also die Fälschungssicherheit prüfen und schauen. Also jedes Dokument auch unabhängig von irgendeiner Internetverbindung zum Beispiel
genau.
Überprüfen.
Genau, das ist ja das Interessante. Ich brauche gar keine Verbindung zum Aussteller über eine Datenbank. Das ist halt, das sind so quasi auch die drei Kernaspekte. Man ist nicht an einen Drittanbieter gebunden, wäre jetzt der dritte.
Also Open Source, ja.
Genau, man hat die Möglichkeit für jedes Dokument, es einfach und schnell zu erstellen und jeder kann es eben lesen und verifizieren.
Was ich total spannend finde, ist wirklich diese Verbindung zwischen analogen und digitalen, weil man ja wirklich auch dadurch zum einen, was Digitalisierung von Prozessen angeht, natürlich Effizienzen nutzen kann. Aber ich finde es auch wirklich dieses Gegenständliche, was da ja noch mit reinkommt. Im Gespräch für die Pressemitteilung hattest du auch erwähnt, dass es ja auch Anwendungsszenarien gibt, wo ich zum Beispiel die Struktur vom Papier tatsächlich damit noch einbetten kann, sodass ich wirklich auch noch eine Dokumentenechtheit habe, die wirklich an diesem einen Blatt Papier ist, weil jedes Blatt Papier so eine Art Fingerabdruck hat, der wird quasi mit reingenommen und dass da auf der anderen Seite dann aber, obwohl es ausgedruckt ist, natürlich eine digitale Signatur noch mit drin steckt, ne? Wo der Urheber zum Beispiel klar nachgewiesen werden kann und in den Kombinationen eröffnen sich da einfach ganz coole Szenarien. Mhm.
Ja, also das ist korrekt und vielleicht noch zur Anwendung. Was wir tun bei Doxil ist, wir speichern die Daten, die eigentlich in der Datenbank gehören. Bei anderen gehören sie bei uns eben in den Jobcode. Mhm. Und dieser Jobcode wird mit auf das Dokument gedruckt. Das ist sozusagen die ganze, das ganze Geheimnis, in Anführungsstriche, was dahinter steckt. Und dafür ist der Jobcode halt enorm geeignet, weil er so eine hohe Datenkapazität und auch Datendichte hat. Und nur durch die Entwicklung von dem ist auch wirklich möglich, dieses Szenario abzudecken. Und damit haben wir sozusagen wieder einen Kreis geschlossen. Das ist, Jobcode wurde dafür entwickelt, hat die Vorteile. Und wir versuchen halt genau all diese Vorteile zu verbinden. Und in DocSeal mündet das Ganze. Und zum Aspekt Fingerabdruck, wozu braucht man das, fragt man sich vielleicht. Also Fingerabdruck von einem Blatt Papier, wenn man sich jetzt anschaut, das Champions League-Spiel zwischen Finale. Eintracht
Frankfurt und, ach so, Finale, nee, da ist Frankfurt noch nicht.
Frankfurt wirst du immer bringen, ne, oder
was? Liegt nah, ne?
Ja, liegt nah, genau. Zwischen Madrid und Liverpool. Was in Paris ausgetragen wurde, hat ja eine enorme Zeitverzögerung gehabt und da ging es halt auch darum, Einlass ins Stadion, echte Tickets prüfen versus gefälschte Tickets, und das ist halt so der Aspekt, wenn ich jetzt ein Ticket auf dem Schwarzmarkt in Anführungsstriche kaufe, ne? Mhm. Muss ja nicht Schwarzmarkt sein, sondern kann ja einfach sein Unterverkauf, ich kann jetzt nicht hin, kaufe bei eBay ein Ticket für ein Musical, für ein Stadion, für whatever. Und dann ist die Frage, ist es ein echtes Ticket oder ist es eine Kopie davon? Mhm. Und dann ist ein Teil der Lösung, dass man eben sagt, wenn es um solche Tickets geht, dann ist ein Papierfingerabdruck total sinnvoll, der zusätzlich zu den Daten, die aufgedruckt werden, zum Beispiel, dass es ein Spiel ist zwischen Eintracht Frankfurt und wen wünschst du dir? und dass dann der Papierfingerabdruck sozusagen von diesem Ticket drauf ist und weitere Daten, die eben enorm wichtig wären, zum Beispiel, ja, wie zum Beispiel der Spieltag und das Stadion und so, dass man die Daten gemeinsam signiert, mhm, in dem Jobcode ablegt, und damit kann ich, wenn ich so ein Ticket gekauft habe oder bevor ich es kaufe, je nachdem, wenn ich das Face-to-Face mache, kann ich einfach mein Handy draufhalten und gucken, ist es ein echtes? Wenn ja, bezahle ich den Preis, dann kann ich auch mir sicher sein, es funktioniert, mhm, und muss nicht dann halt bangen, okay, ja, es kann sein, dass es gar nicht funktioniert am Eintritt.
Ja, also auf jeden Fall, was mir jetzt eingefallen ist, wir müssen auf jeden Fall so eine Nerd-Skala machen. Eine Nerd-Skala. Und da hätte der Waldi jetzt einen Abzug kassiert, weil der hat ein Beispiel aus der Fußballwelt gebracht. Ne?
Das bist du auch Fußball-Nerd, Oliver.
Okay, point taken.
Ich habe noch mal eine Frage, würde es auch für Geldscheine funktionieren? Also wenn die Bundesdruckerei jetzt auf euch zukommt und sagt, hier für die neuen 200er brauchen wir ein paar bunte Codes?
Genau, das funktioniert auch für Geldscheine. Cool. Und, und ich musste lachen. Ich hatte das tatsächlich mal auf einer Folie und war auch auf einer Messe, nee, das war nicht eine Messe, das war eine Konferenz diesbezüglich, also für hoheitliche Dokumente und Geldscheine. Und dort hatte ich genau diese Lösung auch vorgestellt, die wird natürlich nicht mit offenen Armen empfangen.
Wieso? Ich kann das nicht nachvollziehen.
Du kannst das nicht nachvollziehen, nee. Ist aber relativ einfach. Unsere Geldscheine werden ja mit ganz vielen aufwendig zu produzierenden
Sicherheitsmerkmalen, ne?
Merkmalen erzeugt. Ja. Diese Merkmale haben auch sehr viel Forschung und Entwicklung hinter sich. War jetzt auch nicht günstig. Und das muss man natürlich auch wieder alles reinholen. Und genau, dann kommt dann halt eben so eine ganz einfache Lösung um die Ecke. Und die kann man ja, könnte man theoretisch da einsetzen mit so einem Papierfingerabdruck und alles wäre gelöst. Das ist halt ein Punkt, aber ein anderer Punkt muss man ja auch ganz klar sagen, dieser Papierfingerabdruck, der ist jetzt halt noch nicht so ewig lange in der Welt gewesen, dass man sagt, wir haben den gleichen Fingerabdruck über 20 Jahre hinweg.
Aber das heißt, dass der Jobcode und die Nutzungsmöglichkeiten, auch von DocSeal zum Beispiel, auch davon abhängen, welche anderen Technologien noch auf dem Markt sind. Ne? Also wenn es jetzt andere, ich sag mal, Fingerabdruckverfahren gäbe für Papier, mhm, oder ein Beispiel, was ich mir auch vorstellen könnte, Produktpässe für Waren, für Textilien in irgendeiner Form. Ne? Also wenn man da, ich sag mal, Fingerabdrücke von den Dingen, Gegenständen nehmen könnte, könnte man das eben auch mit einfließen lassen in so eine Lösung.
Genau, da sind wir sehr flexibel in den Anwendungen. Also es ist schon ein echt sehr, sehr breites Gebiet. Wir sind echt mal gespannt, wo es uns hintreiben wird, muss man schon sagen.
Also,
hast du da so ein Wunschszenario vielleicht? Also siehst du den, wo siehst du den JabCode oder DocSeal in ein paar Jahren, in 10 Jahren?
Ja, also ich würde mal sagen, es müsste eigentlich auf jedes Dokument mit drauf.
Finde ich auch.
Nicht, weil wir es entwickelt haben, sondern weil es halt einfach Sinn macht. Was ich noch nicht gesagt habe, bei DocSeal ist ja das Coole, dass wir vollautomatisiert auch die Prüfung durchführen. Ne? Also man hält das Handy auf das Dokument, wo der JabCode drauf ist, plus das gesamte Dokument. Und dann wird abgeprüft, ob der Inhalt vom JabCode zu dem Dokument passt. Das muss nicht ein Mensch machen. Mhm. Und bei den anderen Lösungen ist so, du kriegst dann einfach beim TÜV zum Beispiel, scannst du den QR-Code und dann kriegst du das Zertifikat angezeigt. Aber die Abprüfung, ob das Zertifikat jetzt, was ich digital angezeigt bekomme oder physikalisch in der Hand halte, ob die übereinstimmen, diese Prüfung muss ich als Mensch durchführen. Und vor allem der Aufwand, der ist doch total unnötig, dass ich diesen Aufwand selbst betreiben muss. Aber die aktuellen Lösungen gehen halt dahin. Das ist einfach ressourcenbindend und entsprechend fehleranfällig und man macht es einfach nicht in vielen Stellen. Also man prüft es dann tatsächlich nicht. Und das ist dann wieder, dann ist die Lösung eigentlich für die Guts.
Ja, du hast den TÜV eben schon angesprochen. Anna hat es ja in der initialen Vorstellung schon gesagt, du schraubst gerne. Was schraubst du denn so?
Ich schraube an allem. Tatsächlich.
Ja, Autos,
gestern habe ich zum Beispiel an meine Heizung, an meine Fußbodenheizung geschraubt in der Mittagspause. Genau, das ist halt.
Also bist du ein Generalhandwerker?
Ja, ich habe voll Spaß daran, muss man ja schon sagen. Also ich habe angefangen mit meinem Bruder. Da hatten wir halt noch Ausbildungsgehalt. Also ich hatte alleine gelebt, eine Wohnung bezahlen müssen, natürlich kein Geld für ein Auto gehabt, aber Bock gehabt, ein Auto zu fahren, was jetzt nicht irgendwie die größte Schrottkiste ist. Und dann kam mein Bruder und ich auf die glorreiche Idee, wir kaufen uns einfach ein Auto, was einen starken Unfallschaden hat, was wir noch bezahlen können und die Reparatur bezahlen können. Und dann, also die wir selbst machen. Und dann haben wir das so. Und da fing das eigentlich an mit dem Rumschrauben am Auto.
Was war das denn für ein Auto, was ihr gekauft habt?
Der erste war ein Polo.
Oh ja.
Polo Baujahr 1990. Genau. Ja, irgendwann traut man sich halt immer mehr und mehr zu, dann renoviert man sein Haus, dann muss man sich überlegen, wie man Gas spart, dann guckt man sich YouTube-Videos an, dann schraubt man, also was heißt schrauben, ist ja vielleicht zu viel gesagt, aber macht man den hydraulischen Abgleich und so weiter. Also es ist ein Hobby, sage ich mal.
Ja, sehr schön.
Cool.
Das Ausgleich zur Normung. Ja, herzlichen Dank, Waldi, dass du bei uns warst, uns hier über deine Projekte und Aktivitäten berichtet hast. Und ja, ich merke schon, wir sehen dich, glaube ich, irgendwann mal wieder hier bei uns im Studio. Und an die HörerInnen die Aufforderung, schreibt uns gerne, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Wir freuen uns über Feedback, haben auch schon in der Vergangenheit da welches erhalten von den anderen Folgen. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Und ja, ihr könnt uns auch Themenwünsche schicken. Anna, was habe ich vergessen?
Die E-Mail-Adresse.
Ah.
podcast@sit.fraunhofer.de.
Sehr gut.
Ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken bei dir, Waldi, und bei dir, Oliver. Es war wieder sehr schön.
Ja, danke an euch zwei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und die Zuhörer natürlich auch.
Also, tschüss.
Ciao.
Ciao.